BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Heute blicken wir auf eine kranke Europäische Union. Die schlechten Nachrichten häufen sich. Und deshalb stellt sich die Frage, was müsste die EU tun, um fitter zu werden, um attraktiver zu werden? Genau das diskutiere ich mit meinem heutigen Gesprächspartner. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Fangen wir also an.
Vielleicht kennen Sie das Gefühl, Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich und trotzdem wünscht man sich natürlich, dass das eigene Vermögen für einen arbeitet. In einem der härtesten Tests der Branche, dem Vermögensverwaltertest des Magazins Kapital, wurde Liquid jetzt im 7. Jahr in Folge mit der Höchstnote ausgezeichnet. Liquid begleitet dabei nicht nur mit digitalen Lösungen, sondern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und das eigene Kapital mit einem verlässlichen Partner zu entwickeln. So wird die Entscheidung für Liquid schnell zu einer Sternstunde für ihr Kapital. Strategien, Transparenz und langfristige Perspektive vereint. Mehr dazu unter liquid.de/awards. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Am vorletzten Sonntag hat an dieser Stelle Professor Rüdiger Bachmann erläutert, dass wenig dafür spricht, dass die USA zum Zustand vor Donald Trump zurückkehren. Und daraus abgeleitet, dass die EU sich militärisch, kulturell und wirtschaftlich auf eigene Beine stellen muss. Am darauffolgenden Mittwoch haben wir dann im BTO Refresh von Professor David Engels gehört, was die EU aus der Geschichte, konkret aus dem Zerfall des Römischen Reiches, lernen sollte. Am letzten Sonntag ging es dann um die Sicht der Schweiz auf die EU. Diese Sicht war durchaus kritisch. Und heute wollen wir im BTO Refresh eine frühere Studie und das dazugehörige Gespräch wiederholen. Die Studie wirft eine entscheidende Frage auf. Cui vadis Europa? Diese Studie erschien im August 2023 und hat die Lage der EU analysiert, aber auch Vorschläge für eine Reform ausgearbeitet. Abgesehen davon, dass der Titel nicht stimmt, ist die EU doch nicht Europa, enthält die Studie wichtige Feststellungen dank eines klaren Blicks auf die Herausforderungen. Die entscheidenden Aussagen sind:
Erstens, Europa leidet unter einem erkennbaren Defizit an klaren Zukunftsstrategien, die eine planvolle und rationale Bewältigung anstehender Probleme ermöglichen würden. Zweitens, in den letzten 15 Jahren waren es weniger kluge politische Handlungen als vielmehr die inflationäre Politik der EZB, die das Schiff Europa über Wasser gehalten haben. Drittens, Europa bleibt damit auch für Unternehmer und Investoren in vielen Bereichen nur zweite Wahl, was bei Investitionsentscheidungen oftmals grundlegende Kompromisse erfordert.
Das sind ziemlich klare Einschätzungen. Und man dürfte heute kaum zu besseren Aussagen zur EU kommen. Zunächst beschreiben die Autoren die bekannten externen Herausforderungen. Die Fragmentierung des globalen Handels, die wachsenden Schäden durch den Klimawandel, den globalen Technologiewettlauf, die neuen Rohstoffbedarfe, die künstliche Intelligenz als Gamechanger der Wirtschaft und die Gefährdung kritischer Infrastruktur. Ich habe an dieser Stelle damals nicht alle Punkte behandelt und mache das auch nicht heute. Nur kurz einige Kernaussagen zum Thema globaler Technologiewettlauf. Den Autoren ist klar, dass die EU bei den Zukunftstechnologien immer mehr abgehängt wird.
Entscheidende Impulse für einen verschärften globalen Innovationswettbewerb gingen in jüngster Zeit von China aus. Ein wesentlicher Ausdruck davon ist der ehrgeizige Langfristplan Made in China 2025 der Regierung, mit dem China schrittweise bis 2049 zur global führenden Industrienation aufsteigen will. Im Kern steht die Stärkung der Innovationskraft mit Fokus auf 10 Schlüsselindustrien. Im Bereich der Forschungsaktivitäten hat die Volksrepublik mittlerweile den Anschluss an die Weltspitze gefunden. Der jüngst erschienene Critical Technology Tracker des Australian Strategic Policy Institutes identifiziert auf Basis einer Analyse wissenschaftlicher Publikationen China als globalen Leader im Bereich High-Impact-Forschung bei 37 von 44 betrachteten kritischen Technologien. Bei insgesamt 25 dieser Technologien sehen die Autoren ein mittleres bis hohes Risiko für eine zukünftige Monopolstellung Chinas, darunter anerkannte Schlüsseltechnologien wie Batterien, Photovoltaik und Nanotechnik. Bei den restlichen 7 Technologien, vor allem aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien, werden die USA als Leader identifiziert.
Die USA haben bekanntlich reagiert. Und Europa?
Für das Geschäftsmodell Europas bedeutet der verschärfte Technologiewettbewerb eine strategische Herausforderung. In der Vielfalt an Zukunftstechnologien gilt es, den für Europa richtigen Mix aus Innovations- und Adaptionsstrategien zu finden. Das Ziel einer globalen Technologieführerschaft auf breiter Front erscheint dabei unrealistisch angesichts des bestehenden Vorsprungs Chinas und der USA.
Das ist interessant. Ich habe es immer wieder an dieser Stelle wiederholt. Wir haben von 44 kritischen Technologien keine einzige, in denen Europa eine wichtige Rolle spielt. Wir sind offensichtlich komplett abgehängt. Was die Autoren zu dieser Forderung führt.
Die Aufgabenstellung für Europa in einer sich technologisch neu aufstellenden Weltwirtschaft besteht damit vor allem in der klugen Fokussierung. Eigene Forschungsressourcen sollten vorrangig in den Ausbau sich abzeichnender komparativer Vorteile fließen, bestehende interne Innovationshemmnisse beseitigt werden.
Ich würde sagen, wir brauchen eine massive Qualitätssteigerung im Bildungssystem. Interessanter wird es, wenn die Autoren interne Strukturprobleme der EU betrachten. So beispielsweise die Bedrohung des Grundkonsenses.
Die letzten Jahre sind durch eine Zunahme an politischer Konfrontation zwischen den EU-Mitgliedstaaten gekennzeichnet. Das betrifft nicht nur regulatorische Detailfragen oder die strategische Ausrichtung der EU, sondern berührt mittlerweile auch die Grundwerte der Europäischen Gemeinschaft. Die Grundwerte der EU sind gemäß Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. 2 Mitgliedstaaten stehen im Zentrum der Kontroverse, Polen und Ungarn.
Diese Themen sind gut bekannt, wobei ich sagen würde, dass es zum Teil eine Entwicklung in der EU gibt, wo sich mehrere Staaten zumindest beim Thema der Migration in Richtung der Haltung Ungarns bewegen. Die EU wird durch diese Konflikte aber zweifellos in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Ein weiterer Kritikpunkt ist sicherlich die Langwierigkeit von Entscheidungsprozessen.
Ist die Entscheidungsfindung bereits innerhalb demokratisch verfasster Nationalstaaten tendenziell komplex und langwierig, so gilt dies erst recht für die Kooperation zwischen den derzeit 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das hat nicht nur mit den zunehmend anspruchsvollen Herausforderungen zu tun, mit denen die EU konfrontiert ist, sondern ist vielmehr strukturell angelegt. Die EU umfasst mit ihren 27 Mitgliedern erstens eine große Zahl an Mitgliedstaaten, die zudem zweitens in nahezu jeder Hinsicht Fläche, Bevölkerungsgröße, Demografie, Wirtschaftskraft, politischen Einstellungen, historischen Erfahrungen, Religion, Geografie, Klima etc. sehr heterogen sind. Im Mehrebenen-Governance-System dieses Staatenverbunds bildet die EU die oberste Ebene, deren Entscheidungen insbesondere in Form von Rechtsakten, Verordnungen und Richtlinien mitunter weitreichende Rechtswirkungen für ihre Mitgliedstaaten sowie deren Bevölkerung und Unternehmen haben.
Vor allem auch deshalb, weil die EU immer mehr Kompetenzen an sich heranzieht. Immer mehr will sie aus Brüssel heraus regeln, erinnert beispielsweise an die Regelungen zum Thema Energieverbrauch von Gebäuden. Wirkliche Hoffnung auf Besserung gibt es nicht.
Es liegt in der Natur der Sache, dass angesichts der Heterogenität der EU-Mitgliedstaaten der hierfür erforderliche Koordinations- und Abstimmungsaufwand erheblich ist und entsprechend Zeit in Anspruch nimmt. Dass sich dieses interne Strukturproblem der EU bei einer künftigen Aufnahme weiterer Mitgliedstaaten weiter verschärfen dürfte, liegt auf der Hand.
Ich würde hier weitergehen. Je deutlicher der Rückstand der EU wird und je spürbarer der dann nicht nur relativ erfolgende Niedergang des Wohlstands, desto größer werden die Konflikte werden. Doch kommen wir zurück zur Studie. Ein weiterer Kritikpunkt ist die übermäßige Bürokratie, die Innovationen hemmt.
Im Doing Business Index der Weltbank lagen die EU-Mitgliedstaaten im globalen Vergleich im Durchschnitt nur auf Rang 39. Dabei zeigt sich zugleich eine große Spannweite zwischen Dänemark auf Rang 4 und Malta auf Rang 88. Insbesondere die skandinavischen und die baltischen Länder kamen auf gute Bewertungen. Im EU-Durchschnitt wurde der Gründungsprozess als größte Baustelle bewertet. Auch im Hinblick auf Dauer und Kosten der notwendigen Anmeldeprozeduren wurden deutlich höhere Werte gemessen als in vielen wohlhabenden Nicht-EU-Ländern. Zudem spielen in der eigenen Wahrnehmung der Startup-Szene Bürokratiekosten eine wichtige Rolle. In der jüngsten Ausgabe des Startup-Monitors, einer regelmäßigen, groß angelegten Umfrage unter deutschen Startups, nannten fast 90% aller Befragten eine Beschleunigung und Vereinfachung von Verwaltungsabläufen als eine ihrer wichtigsten Erwartungen an die Politik.
Das ist natürlich in Deutschland ein großes Thema. Aber die EU macht es nicht leichter. Ein weiterer Punkt, den die Autoren anführen, sind die hohen Energiepreise. Dieser Punkt überrascht nun wirklich nicht. Natürlich sind die hohen Preise für Energie ein massives Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung.
Ein weiteres kostenseitiges Hemmnis stellen die im weltweiten Vergleich hohen Energiepreise in Europa dar, die 2022 infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine geradezu explodierten. Trotz der schnellen Kriseninterventionen der EU ist derzeit nicht erkennbar, dass diese auf ihr Vorkrisenniveau zurückfinden. Denn die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern kann auch bei stärksten Anstrengungen nicht kurzfristig beendet werden. Hohe Kosten für importierte Energieträger belasten nicht nur unmittelbar die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Europa, sondern schwächen auch die für die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen dringend notwendige heimische Kapitalakkumulation.
Vor allem aber führt eine Abkehr von den fossilen Energien keineswegs zu tieferen Energiepreisen, wie wir wissen. Das Ganze mündet in die realistische Einschätzung der Autoren.
Europas Politik wird deshalb auch in den nächsten Jahren noch zu kreativen Lösungen gezwungen sein, die den Schutz von Unternehmen und Verbrauchern mit der Förderung von Energiesparanreizen und der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Energiemärkte unter einen Hut bringen.
Man wird gar nicht darum herumkommen, eine Kehrtwende zu vollziehen und weiter auf fossile Energien und auf mehr Kernenergie zu setzen. Ein weiterer Punkt, der angesprochen wird, ist der demografische Wandel. Auch das ist jetzt keine überraschende Information.
Gemäß der jüngsten Langfristprojektionen von Eurostat soll die Bevölkerung in den EU-Ländern noch bis zum Jahr 2026 anwachsen und dann langsam aber kontinuierlich schrumpfen. Dabei geht Eurostat für die Zukunft von weiter sinkenden Geburtenraten und einer weiter steigenden Lebenserwartung aus. Als Folge wird ein deutlicher Anstieg des Altenquotienten erwartet von 33% im Jahr 2022 auf 38% im Jahr 2030 und auf sogar 50% im Jahr 2050. Besonders drastisch fallen die erwarteten Anstiege für Spanien und Griechenland aus. Dort soll sich der Altenquotient bis 2050 nahezu verdoppeln. Für die Zeit nach 2050 wird eine Fortsetzung dieses Trends erwartet.
Das ist, wie gesagt, alles bekannt. Die daraus erwachsenen Finanzierungsprobleme der Staaten ebenfalls. Hinzu kommt der Migrationsdruck aus Nachbarregionen mit allen damit verbundenen Problemen.
Für Europa hat die erwartete demografische Entwicklung schwerwiegende wirtschaftliche, soziale und politische Konsequenzen. Ein Rückgang der Zahl an Personen im erwerbsfähigen Alter belastet unmittelbar die Produktionskapazitäten und damit die volkswirtschaftlichen Wachstumspotenziale. Bereits heute schlägt sich dies in einem Mangel an Fachkräften in einigen zukunftsrelevanten Branchen und Berufsgruppen nieder. Die Analysen der Europäischen Arbeitsbehörde weisen auf verbreitete Knappheiten, insbesondere in einigen derjenigen Berufsfelder hin, die für die Zukunftstechnologien große Relevanz besitzen. So wurde für die Gruppe der MINT-Berufe generell eine besonders starke Tendenz zur Arbeitskräfteknappheit konstatiert.
Dem könnte man mit einer Bildungsinitiative begegnen. Doch stattdessen konzentriert man sich auf die Weltrettung im Alleingang. Was für eine Ignoranz und Arroganz. Bleibt der Euro als politische Handlungsrestriktion, wie die Autoren es formulieren? Hier hätte ich jetzt erwartet, dass die Autoren das Offensichtliche sagen, nämlich, dass der Euro ein, wenn nicht sogar der historische Fehler war, der die EU letztlich zum Scheitern bringt. Doch so deutlich trauen es sich die Autoren dann doch nicht zu sagen.
Die Europäische Währungsunion ist auch heute kein sogenannter optimaler Währungsraum. Er muss also speziell in Krisen geld- und fiskalpolitisch stabilisiert werden. Aus dem Jahr 2012 stammt der bis heute berühmte Satz des damaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Dieser Satz hat seitdem die europäische Politik wesentlich bestimmt. Neben der fiskalischen Umverteilung, die dafür erforderlich ist, hat sich das politische Verhandlungsgleichgewicht verschoben. So mag der Brexit, so nachteilig er für Großbritannien selbst sein mag, nicht zuletzt, obgleich kein Mitglied der Währungsunion, durch deren Krise mit ausgelöst worden sein. Der Brexit wiederum hat das politische Gleichgewicht in der EU verschoben, unter anderem zu Ungunsten Deutschlands und anderer eher stabilitätsorientierter Länder.
Das ist eine Aussage, der ich nur vollumfänglich zustimmen kann. Und die Folgen sehen wir ja, wie immer wieder an dieser Stelle diskutiert. Doch was ist zu tun? Die Autoren definieren verschiedene zentrale Handlungsfelder, die sich an externen Herausforderungen orientieren. Also Handel, Energie, Technologie. Sie gehen ja persönlich, aber nicht weit genug, beziehungsweise nicht an die Wurzel des Problems. Und genau deshalb wollte ich von einem der Autoren direkt erfahren, was er denn meint, was zu tun ist, um die EU zu sanieren. Einer der Autoren der Studie, Professor Dr. Henning Vöpel, war so nett, mit mir über die Studie und seine Schlussfolgerungen zu sprechen.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht direkter geht? Nein? Dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direct Broker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Vöpel kommen, noch dieser Hinweis. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr auf dem Laufenden zu bleiben, so können Sie sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30. Mehr Informationen natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Henning Vöpel.
Professor Dr. Henning Vöpel ist Direktor des Zentrums für europäische Politik, einer ordnungspolitischen Denkfabrik mit Sitz in Freiburg, Berlin, Paris und Rom und Vorstand der Stiftung Ordnungspolitik. Außerdem lehrt er seit 2021 als Professor für Volkswirtschaftslehre an der BSP Business and Law School Berlin. Von 2014 bis Oktober 2021 war er Direktor und Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitutes. Seine Forschungs- und Themenschwerpunkte sind Konjunkturanalyse, Geld- und Währungspolitik, Globalisierung und Digitalökonomie.
Sehr geehrter Herr Professor Vöpel, ich freue mich ausgesprochen, Sie heute beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Freue mich ebenfalls sehr. Hallo, Herr Stelter.
Professor Vöpel, Sie haben eine Studie gemacht zum Thema Quo Vadis Europa und ich finde das ein total spannendes Thema. Ich habe sofort die Studie gegriffen und reingeschaut und sie gelesen, weil ich dachte mir, jawohl, wir haben in Europa einige Probleme. Und da habe ich mir gedacht, na, vielleicht sind sie noch ein bisschen zu positiv in der Analyse der Ausgangssituation. Da wollte ich Sie mal sozusagen ein bisschen damit challengen und vielleicht mal ein bisschen sprechen über, wo steht Europa eigentlich heute? Ich meine, ich glaube, wenn wir von Europa sprechen, meinen wir beide jetzt die Europäische Union, also nicht den Kontinent. Und wenn ich mir so anschaue, als einen Indikator zum Beispiel, gibt es ja einen Vergleich mit den USA, wo man sagt, naja, vor 10 Jahren war die EU von der Wirtschaftsleistung her ungefähr so groß wie die USA. Mittlerweile sind die USA 50% größer als die EU. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die Briten ausgetreten sind, sondern das liegt wirklich daran, dass die EU in den letzten 10 Jahren sich wirtschaftlich deutlich schlechter entwickelt hat. Wenn man hinblickt auf Top-Technologieunternehmen, dann sitzen die überwiegend nicht in Europa. Wenn wir blicken auf Forschung und Entwicklungsinvestitionen, dann sind die deutlich geringer. Wenn wir gucken auf die 20 besten Hochschulen der Welt, da taucht keiner aus der EU auf. Wo steht denn die EU? Wie ist sozusagen Ihre Standortbestimmung?
Ja, Sie haben mit Ihrer Beschreibung natürlich völlig recht. Also wenn wir auf die streng ökonomischen Indikatoren und Kriterien schauen, dann ist das so. Dann ist Europa in den letzten Jahren stetig zurückgefallen. Das sind Gründe und hat Ursachen, über die wir noch reden müssen. Das ist völlig klar. Wir haben zunächst einmal uns angeschaut, in welche Welt geht eigentlich Europa jetzt über. Wir kommen aus einer relativ günstigen Umgebung für Europa. Wir haben die Sicherheit aus den USA bekommen. Wir haben günstige Energie aus Russland bekommen. Also die üblichen Argumente, die jetzt immer wieder vorgebracht werden. Wir haben billige Vorleistungen aus China bekommen. Wir haben ein ewig wachsendes China gehabt. Das heißt, unsere Exportwirtschaft hat enorm profitiert. Das heißt, wenn wir uns in größeren zeitlichen Dimensionen das betrachten, dann müssen wir feststellen, dass Europa eigentlich in den letzten 30 Jahren enorm Glück gehabt hat. Also die Umstände, unter denen wir unsere europäische Integration angehen konnten, die waren wahrscheinlich historisch außerordentlich stabil. Und dann hatten wir noch den multilateralen Rahmen der WTO, der Welthandelsorganisation. Also das war eine perfekte Umgebung. Und trotzdem, und jetzt komme ich zu den Punkten, die Sie erwähnt haben, trotzdem ist es uns nicht gelungen, den geopolitischen Einfluss, das Potenzialwachstum zu stärken, die Technologieführerschaft aufrechtzuerhalten. Wir sind in allen wesentlichen, wie Sie das beschrieben haben, ökonomischen Kriterien, die, wie wir heute wissen, eben auch von geopolitischer Relevanz sind, zurückgefallen. Und das ist für mich die Zustandsbeschreibung, die wenig optimistisch ist. Sie haben gesagt, vielleicht noch zu optimistisch, das mag sein, aber es ist eine Standortbestimmung, die zu relativ großer Sorge Anlass gibt.
Jetzt kann ich natürlich sagen, ja gut, also die EU hatte Traumumfeldbedingungen und am Ende dieser Traumumfeldbedingungen steht sie eigentlich nicht stark da. Die Politiker hätten eine andere Entscheidung treffen können. Ich meine, ich erinnere an Tony Blair. Ich glaube, der hat damals zum Zeitpunkt des Lissabon-Vertrages hat er ja eine Brandrede gehalten, hat gemeint, die EU fällt überall ab. Er hat im Prinzip die ganzen Themen adressiert. Dann gab es ja eben diesen Lissabon-Plan, dem Motto 2010 wird die EU die wettbewerbsfähigste Region der Welt. Dann hat man nach 10 Jahren festgestellt, oh, das haben wir es nicht so ganz geschafft. Dann hat man gesagt, das wären wir 2020. Wir wissen, 2020 war auch nicht mehr der Fall. Das war es auch nicht erreicht worden. Und dann ist für mich schon ein bisschen so die Frage, ist das einfach nur Schludrigkeit oder gibt es systematische, strukturelle Gründe, die die EU daran hindern, wirtschaftlich besser zu performen?
Ich glaube, es gibt diese strukturellen, die institutionellen Faktoren, die dafür sprechen, dass Europa sozusagen sich selbst schwächt. Wir haben natürlich immer das Erfordernis, dass wir mehr oder weniger einstimmige Entscheidungen brauchen. Wir haben die Einstimmigkeitsregel, die sowohl nach innen gilt, als auch also in der Entwicklung des europäischen Binnenmarktes, aber natürlich auch insbesondere nach außen. Also immer dann, wenn wir über Sicherheit und außenpolitische Fragestellungen reden, brauchen wir eigentlich ein Einverständnis aller jetzt 27 Mitgliedstaaten. Und das erfordert eben Verhandlungen, langwierige Verhandlungen. Viele haben das Lob auf die Langsamkeit von Demokratie gesungen. Das würde ich jetzt nicht anstimmen, sondern ich sehe schon, dass uns das, also Europa, die Europäische Union, institutionell gebremst hat. Wir haben uns also sehr nach innen fokussiert. Wir haben immer wieder versucht, Kompromisse zu erlangen. Wir haben natürlich auch viel Geld in die Hand genommen, nicht? Also wenn Sie kein Parlament haben, das solche Entscheidungen trifft, wir haben das Europaparlament sicher, aber wir müssen solche Entscheidungen eben auch im Rat treffen. Wenn solche Entscheidungen nicht legitimiert sind, müssen sie, um die Zustimmung zu bekommen, eben manchmal auch sich Stimmen erkaufen oder verhandeln. Und das sind langwierige Prozesse. Nicht? Wir sehen das im Umfeld mit oder im Zusammenhang mit Polen und Ungarn. Das sind sehr harte Verhandlungen, die geführt werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Und diese Nach-Innen-Wendung der Europäischen Union, die institutionell und von der Governance her einfach geboten war, die hat uns sicherlich geopolitisch, sicherheitspolitisch, außenpolitisch geschwächt. Also das wäre auch etwas, was man sicherlich in den Blick nehmen muss. Europa muss lernen, in einem geopolitisch, industriepolitisch geprägten Umfeld doch den Blick etwas zu nehmen von der Innenperspektive auf die Außenperspektive. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde.
Ja, da haben Sie verschiedene Aspekte adressiert. Vielleicht kriegen wir die mal ganz so systematisch durch. Also jetzt haben Sie Polen und Ungarn erwähnt. Ich könnte sich anders argumentieren können und sagen, naja, wir haben doch schon unterschiedliche Philosophien, was wir von Europa erwarten, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ich würde mal sagen, in Deutschland herrscht groß der Glaube vor, dass wir quasi zu einem europäischen, zu einem vereinigten Staat von Europa kommen. Und ich glaube, es ist so ein Ziel. Ich habe irgendwann mal gelesen, das finde ich leider nicht mehr, dass Umfragen gezeigt haben, dass die Deutschen sich viel mehr als Europäer sehen, denn als Deutsche. Und dass es in anderen Ländern aber anders ist, dass also da die Nation im Vordergrund steht. Und zwar keineswegs jetzt nur in Ungarn oder Polen, sondern eben auch in Ländern wie Italien und Frankreich. Ich glaube, es gab eine Studie, wonach eigentlich die Franzosen EU-kritischer sind, als das die Briten waren vor dem Brexit. Also vor dem Hintergrund wäre meine Frage schon, ist das nicht eigentlich schon auch ein Ausfluss dessen, dass die Vorstellung von dem, was die EU eigentlich sein soll, sehr unterschiedlich ist und dass eben ein Großteil der Mitgliedstaaten sagen, wir wollen ein föderales Europa haben. Wir wollen jetzt gar nicht diesen europäischen Bundesstaat.
Das ist so. Und wir haben diese beiden großen Varianten oder Modelle vielleicht. Also sag mal, das Europa der Vaterländer, das klingt jetzt etwas altmodisch, aber das ist die Vorstellung, dass wir im Wesentlichen ein Bund sind, souveräner Staaten und umgekehrt natürlich die Vorstellung von Vereinigten Staaten von Europa. Und das sind natürlich institutionell und politisch völlig unterschiedliche Pfade, die wir dann beschreiten müssen, um entweder zu dem einen oder zu dem anderen Modell zu kommen. Europa hat diese Entscheidung ehrlicherweise nie wirklich getroffen, sondern es war natürlich auch ein evolutionärer Ansatz zu sagen, wir gucken mal, wir haben bestimmte Vorstellungen, die wir miteinander auf dem Wege gewissermaßen miteinander verhandeln. Aber diese Grundsatzentscheidung, welches Modell wollen wir eigentlich irgendwann mal erreichen, die hat man nicht getroffen. Man ist irgendwie von einer Krise in die nächste geschlittert, ist daran auch oft gewachsen. Das muss man klar sagen und hat sich dann entlang dieser Krisen entwickelt. Aber Sie haben völlig recht. In den Ländern selbst, und das ist sicherlich heute ein Problem, sind die Unterschiede über die Vorstellung, was Europa in 20 Jahren sein soll, sehr unterschiedlich. Und diese Unterschiede werden größer. Diese Heterogenität der Vorstellung wird natürlich größer. In dem Moment, wo wir die osteuropäischen Mitgliedstaaten uns betrachten, aber auch die Beitrittskandidaten. Also diese Frage wird nicht einfacher. Deshalb hat ja neulich Macron auch zu dem Kunstgriff gegriffen, gewissermaßen zu sagen, wir brauchen eine erweiterte politische Union. Und das gibt uns die Möglichkeit, den geopolitischen Einfluss Europas zu stärken, ohne dass wir die institutionellen Fesseln durch steigende Heterogenität noch anziehen, nicht? Aber völlig klar, die Vorstellungen sind unterschiedlich und wir wissen aktuell nicht, in welche Richtung es gehen soll.
Aber die Frage ist natürlich, wenn das nicht geklärt ist, wenn es also diese verschiedenen Stoßrichtungen gibt, und ich glaube bei meiner Position, dass auch die Franzosen im Zweifelsfall eher an Frankreich denken als an Europa, wenn es dieses nicht gibt, dann ist doch mal für mich so ein bisschen die Frage, kann man dann überhaupt die Grundprobleme lösen, auf die wir gleich noch kommen? Weil ich meine, wir haben ja, Sie haben einige angesprochen, es gibt schwierige Entscheidungsprozesse, aber kann man diese Grundprobleme überhaupt lösen, ohne die Weichenstellung zu haben? Weil man könnte ja auch sagen, jetzt die Deutschen, die auf die Vereinigten Staaten von Europa zielen, die verhalten sich quasi im Zweifelsfalle immer nachgebend und sagen, okay, wir wollen dieses große Ziel und wir geben deshalb mehr Geld in den Topf. Wir nehmen hin, dass unser Stimmrecht im Europaparlament viel weniger ist als das von kleineren Staaten. Während hingegen andere sagen, es ist föderal, ich will gar keinen Bundesstaat und ich versuche jetzt nur sozusagen den maximalen Nutzen rauszuziehen für mein Land.
Naja, das ist denkbar und das kennzeichnet im Grunde den aktuellen Stand, nicht? Also wir verhandeln sozusagen zum Teil sehr unterschiedliche Interessen gegeneinander, aber natürlich auch nach außen. Sie haben zu Recht gesagt, die Franzosen, und ich würde da zustimmen, würden im Zweifel Frankreich sehen, französische Interessen und nicht so sehr die europäischen. Das hat Macron mal anders gesehen. Er sprach vor vielen Jahren mal von europäischer Souveränität. Das ist ja auch ein interessanter Begriff, was damit verbunden sein mag. Er spricht aber auch durch die Enttäuschung, die durchaus auch aus Berlin kam, dann immer häufiger jüngst von französischer Souveränität wieder. Das ist zugegebenermaßen ein Problem. Und wir haben im Grunde einen Ansatz gewählt, der uns immer wieder sozusagen im Kompromiss zusammenführt. Viele sehen darin auch eine Stärke, nicht? Also wir müssen immer wieder zusammenkommen und sagen, was sind eigentlich unsere gemeinsamen europäischen Interessen. Das hat uns langsam gemacht. Es gibt demgegenüber einen anderen Ansatz, der sagt, wir müssen gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, die geopolitische Souveränität stärken. Und das bedeutet im Umkehrschluss, und das ist, glaube ich, institutionell und politisch sehr schwierig. Wir müssten anerkennen, dass die Prinzipien der europäischen Integration in Zukunft andere sein müssten als in der Vergangenheit. Also es geht nicht mehr um die Perfektionierung des europäischen Binnenmarktes. Also wir müssen nicht noch auch die letzten Inhomogenitäten beseitigen, sondern es geht jetzt darum, Europa nach außen, im Außenverhältnis zu anderen Wirtschaftsräumen zu stärken. Das ist aber bedeutet einen ganz anderen Integrationsansatz als den wir bislang gelebt und politisch vorangetrieben haben.
Die Frage ist natürlich auch in dem Zusammenhang, ob die EU die richtigen Themen verfolgt. Es gibt ja so schön den Spruch, nicht andere erfinden irgendwie neue Technologien, nehmen wir mal künstliche Intelligenz, und die EU möchte gleich der Weltmeister sein in der Regulation dieser Themen. Es gibt ja auch Kritik, ich meine auch wenn Sie auf das rechte Spektrum bei uns gucken, die AfD würde zum Beispiel sagen, naja, die EU mischt sich in viele Themen ein, geht sie nichts an, das wäre ein Beispiel für falsche Themen. Oder eben das Thema, was Sie gerade als Beispiel gebracht haben, dass man eben statt zu sagen, wie bauen wir da Geschäfte auf, eher darüber nachdenkt, wie können wir da regulierend eingreifen.
Ja, da stimme ich hundertprozentig zu. Das ist aus meiner Sicht eine Praxis, die sich eingeschlichen hat in Brüssel, nämlich zu glauben, Transformation und Technologieführerschaft könnte man herbeiregulieren. Und das ist ganz interessant. Und das sehen wir tatsächlich auch gerade in den letzten Monaten und Jahren, dass die Kommission immer wieder versucht hat und zunehmend versucht hat, immer enger zu regulieren. Und ich halte das für falsch, weil wir dadurch eigentlich erstens eine Bürokratisierung bekommen, die mittlerweile jede unternehmerische Aktivität im Grunde erstmal zumüllt mit Berichtspflichten und Reportings und Standards und so weiter. Also es ist sehr mühsam geworden, in Europa eigentlich unternehmerisch aktiv zu werden. Ich glaube, was rauskommt, ist eher eine Form der Deformation als der Transformation. Also wir versuchen im Grunde durch Regulierung, durch Kleinstregulierung, durch kleinste Detailregulierung im Grunde die Welt in eine Schablone zu pressen, die aber nicht sozusagen neue Prosperität und echte Transformation verspricht, sondern eine Form von Deformation. Und das ist, glaube ich, etwas, was Europa zurückwirft. Vielleicht ein Beispiel noch dazu. Der Inflation Reduction Act der Amerikaner ist eigentlich sehr smart. Man kann gegen diese Form der Politik grundsätzlich argumentieren, aber wenn man sie macht, ist sie sehr smart gemacht. Und die Antwort der Europäer auf den Inflation Reduction Act, nämlich der Net Zero Industry Act, war sehr bürokratisch. Man hat eine Liste von Technologien, von Zukunftstechnologien entworfen. Da haben wir gesagt, ja, 30% oder 40% davon wollen wir in Europa selbst produzieren können, selbst entwickeln können und so weiter. Also das war ein sehr bürokratischer, ein sehr etatistischer Ansatz, sozusagen dem Inflation Reduction Act etwas entgegenzusetzen. Und man muss sagen, dass im Grunde die Antwort Europas jetzt schon erkennbar ins Leere läuft. Und deshalb volle Zustimmung. Europa hat sich konzentriert und konzentriert sich aktuell immer noch auf falsche Themen, aber auch auf falsche Politik- und Regulierungsansätze.
Die Frage ist natürlich jetzt, was machen wir daraus? Weil ich meine, wir haben also eigentlich ein Konstrukt, was nicht weiß, wo es hin will, beziehungsweise wo die Akteure verschiedene Bilder haben. Wir haben eine zunehmende Bürokratie in Brüssel, die sich Themen falsch annimmt, Stichwort Regulierung statt Innovation, oder auch teilweise falsche Themen, also sich um Dinge kümmert, die dem Subsidiaritätsprinzip widersprechen würden. Und gleichzeitig, was wir gesehen haben, ich habe es eingangs erwähnt, ist dieses Rückfallen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Wir haben demografische Probleme, wir haben Innovationsprobleme. Das heißt, absehbar wird der Abstand in den USA noch größer. Asien holt auf. Jetzt hat China gerade eine Krise. Mal schauen, wie das sich entwickelt. Aber Asien holt eigentlich auf. Wir haben Migrationsdruck aus Afrika. Das Ganze klingt für mich so ein bisschen, ich bin jetzt vielleicht mal der Ketzerische, da sage ich, in Deutschland würde ich auch als Sanierungsfall beschreiben, aber ich würde auch sagen, die EU muss eigentlich eine grundlegende Sanierung haben, wenn sie erfolgreich sein will. Weil ich hätte immer gesagt, naja, die EU wird ja mal so als Friedensprojekt dargestellt. Ich glaube, die EU war vor allem ein Wohlstandsprojekt. Also sie hat im Prinzip den Mitgliedstaaten, den Bevölkerung, den Bürgern Wohlstand gebracht. Und das Versprechen erfüllt sie immer weniger. Und wenn sie dann die falschen Themen hat, unterminiert sie damit quasi eigentlich das Fundament, auf dem sie steht. Also vor dem Hintergrund, ja, für mich die Frage, das können Sie natürlich widersprechen, wenn ich etwas falsch gesagt habe, aber die Frage auch, wie können wir überhaupt es schaffen, dass wir dort einen grundlegenden Wandel bekommen?
Ja, ich will Ihnen gar nicht widersprechen, sondern ich stimme Ihnen zu. Das Gleiche sehen wir im Kleinen, sage ich mal, vielleicht sogar noch etwas stärker für Deutschland. Und ich weiß ja, dass Sie das in der Vergangenheit auch sehr pointiert sozusagen und aus meiner Sicht völlig richtig beschrieben haben. Das gilt sozusagen im Großen gewissermaßen auch für Europa. Wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland, aber auch Europa im Grunde schrumpfen im Verhältnis zur Welt, also von der Wirtschaftsleistung, von der Bevölkerung her. Wir sind vielleicht nicht mehr, und das waren wir in der Vergangenheit, keine große Volkswirtschaft mehr. Und aus den Lehrbüchern wissen wir, dass eine kleine und eine große Volkswirtschaft sozusagen mit ihrer eigenen Politik völlig unterschiedlichen Einfluss haben auf internationale Märkte. Wir sehen das am Beispiel Fissmann, dass offenbar in Europa, das betrifft demografisch das Angebot Fachkräften, das betrifft das Angebot an Risikokapital, das betrifft die Möglichkeit, hier Technologieführerschaft zu entwickeln, nicht mehr die Wachstums- und Skalierungsbedingungen vorfinden, die eigentlich neue Technologien und neue Geschäftsmodelle brauchen und suchen. Und das bringt mich zu der wenig optimistischen Einsicht, dass Deutschland und Europa auf dem Weg sind, eine kleine Volkswirtschaft im Weltmaßstab zu werden. Früher war immer noch die Frage, wer ist industriell führend? Sind es die Japaner, sind es die Amerikaner oder sind es die Deutschen? In dieser Welt sind wir schon lange nicht mehr. Die Skalierungsbedingungen, die Wachstumsbedingungen sind fundamental betrachtet und nicht nur regulatorisch, sondern fundamental betrachtet liegen die außerhalb von Europa. Und das ist natürlich eine Selbsterkenntnis, die man vornehmen muss, die nicht leicht fällt, weil es eben ein Eingeständnis der abnehmenden Bedeutung seiner selbst ist. Aber ich glaube, diese Selbsteinsicht, die brauchen wir, damit wir richtige Antworten finden können.
Ich glaube, da haben wir sofort Konsens. Ich würde auch sagen, dass die Selbsterkenntnis noch fehlt. Ich meine, sie fehlt in Deutschland, aber sie fehlt auch sicherlich auf der europäischen Ebene. Sie haben ja nicht nur beschrieben die Probleme, Sie haben sie vielleicht etwas weniger hart beschrieben in Ihrer Studie, wie jetzt wir beide so Gespräche beschrieben haben. Aber wenn wir mal schauen auf die grundlegenden Themen. Ich meine, wir haben eigentlich einen Kontinent, der ja einige Assets hat, aber eben letztlich im Kern basiert hat auf der Qualität der Bevölkerung, auf der Innovationskraft der Wirtschaft, auch vielleicht auf dem Fleiß der Vergangenheit. Und jetzt haben wir Wettbewerb international. Und wir haben eigentlich, das beschreiben Sie in der Studie auch, einige Nachteile, gerade beim Thema Energiepolitik. Klimapolitik, Technologiepolitik, Rohstoffe, Zugang zu Rohstoffen wird von Ihnen auch angesprochen. Da habe ich auch mal einen Podcast zugemacht, wo ja ganz eindeutig ist, dass der China weiter strategischer schon seit Jahren, Jahrzehnten vorgeht und da Position aufgebaut hat. Da müsste doch eigentlich, das wäre meine Schlussfolgerung gewesen, ein einziges Thema im Vordergrund stehen, nämlich wie schaffen wir gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und wie verbessern wir das Humankapital durch deutlich bessere Ausbildung, als wir es jetzt geschafft haben.
Absolut. Es ist höchste Zeit für Standortpolitik. Einige sagen jetzt, wir brauchen Industriepolitik. Das ist jetzt ein sehr weites Feld, da die Unterschiede herauszuarbeiten. Aber klar ist, glaube ich, wir brauchen Standortpolitik. Man kann vielleicht so sagen, der Wohlstand von heute ist nicht das Ergebnis der Politik von gestern, sondern der letzten 20, 30 Jahre. Das heißt, für Wohlstandspolitik, für Standortpolitik braucht man einen langen Atem. Das mag erklären, warum viele diesen langen Weg scheuen. Denn in Bildung zu investieren, in Infrastruktur und so weiter, in Technologieführerschaft, also vorher in Wissenschaft und in Forschung und Entwicklung zu investieren, sind alles Investitionen, die politisch deshalb nicht besonders hoch oben stehen, weil sie eben Renditen haben, die vielleicht in 10 Jahren, 20 Jahren vielleicht Früchte tragen, aber nicht in den nächsten 3, 4 Jahren. Deshalb gab es immer genügend Gründe zu sagen, lasst uns doch eigentlich mit dem weitermachen, was wir haben. Und man hat die harten Faktoren, die harten Standortfaktoren, wie Sie das sagen, das Humankapital, die Bildung und Ausbildung, die Technologieführerschaft, die Innovationsfähigkeit, all das, was Europa eigentlich hätte und stark machen könnte, unterlassen und hat sich gestürzt auf Randthemen eigentlich. Wir wissen eigentlich, dass in der langen Frist diese harten Fundamentalfaktoren die entscheidenden sind. Und die haben wir einfach über viele, viele Jahre schleifen lassen und erkennen jetzt, da jetzt der Bedeutungsverlust im Grunde offenkundig geworden ist, dass die Wirtschaftsräume und die Länder außerhalb Europas auch das Interesse verlieren. Und das ist ja auch ein Indikator, mit uns zusammenzuarbeiten. Also Olaf Scholz ist ja nach Indien und nach Brasilien gefahren und hat gesagt, ja, hier Europa und Deutschland und so weiter. Und er hat gesagt, ja, es gibt aber auch noch andere. Ne? Also Europa ist nicht mehr der offensichtliche Partner in der Welt für ganz, ganz viele Länder. Deshalb ist auch die Absicht der Europäischen Kommission, jetzt über strategische Partnerschaften Lieferketten zu sichern und Rohstoffzugänge zu sichern, alles andere als trivial. Im Grunde haben wir diesen Zeitpunkt, der liegt in der Vergangenheit, nicht? Also den haben wir verpasst eigentlich.
Ja gut, siehst du auch sehr schön Afrika. Ich meine, Afrika ist Russland, China war das strategische vorgegangen. Dann gab es jetzt plötzlich ja vor ein, zwei Jahren die Bemühungen von der Leyen, das wieder zu revitalisieren, die Zusammenarbeit mit Afrika. Aber wir sehen es ja auch gerade im Niger, was da passiert. Das heißt, das ist schon ein grundlegendes Problem. Aber vielleicht gehen wir mal die Aspekte so ein bisschen nachher.
Aber auch, wenn ich das ergänzen kann, aber auch mit einer gewissen Arroganz. Nicht? Also wir haben ja auch versucht, sozusagen europäische Werte, die wir ja alle schätzen, gar keine Frage, aber wir haben versucht, die auch immer wieder in Handelsabkommen hineinzuschreiben. Und zuletzt wurde das ja klar mit dem Mercosur-Abkommen, dass wir dann gesagt haben, ja, wir wollen Handelsabkommen, das Mercosur-Abkommen, aber wir wollen reinschreiben bestimmte Klimaschutzstandards und so weiter. Ich kann das verstehen. Das ist natürlich für uns in Europa ein wichtiges Ziel, auch weltweit ein wichtiges Ziel. Aber wir haben im Grunde immer diktiert, unsere Werte hineindiktiert. Und ich glaube, so funktioniert das eigentlich nicht.
Na gut, dann fangen wir doch mit Handel an. Jetzt haben Sie es angefragt. Also ich war ja in Singapur, Malaysia unterwegs im Frühjahr diesen Jahres, habe da auch mit Ministern und anderen gesprochen. Ich habe dann immer oder mit auch Thinktanks und Botschaftsvertretern und politischen Stiftungen aus Deutschland. Und ich habe immer gefragt, wie es denn ist mit der feministischen Außenpolitik. Und da hat man immer sehr höflich reagiert. Und im Prinzip war die Bottomline, die ich gezogen habe, war, das kann man gerne ansprechen, solche Themen. Und das nützt aber nichts viel. Wir ändern uns eh nicht. Gepaart mit, dann hat man aber so auf dieser Punkteliste schon mal einen Punkt Goodwill verbraucht, der fehlt dann für was anderes. Nach dem Motto, wenn ihr das mal adressieren wollt, könnt ihr gerne machen, aber könnt ihr nach was anderem nicht fragen. Das kennt man ja so ein bisschen so, ist ja so ein bisschen so eine Verhandlungssituation. Die kennen wir auch aus anderen privaten oder geschäftlichen Situationen heraus. Und wenn ich jetzt Ihre Punkte anschaue, wie kann die EU ihre Position im Welthandel stärken? Da sprechen Sie von strategischen Clubs, Sie sprechen von Konnektivität, also Verbindung, und Sie sprechen von multilateralem Einfluss. Ich meine, das Letztere klingt so ein bisschen nach dem Thema, wir exportieren unsere Werte, aber so richtig im Vordergrund steht das nicht. Und Sie sagen ja eher, wir müssen im Prinzip versuchen, mehr Leute dazu zu bewegen, einfach überhaupt mit uns Handel zu treiben, ohne große Hemmnisse.
Ja, so ist es. Das ist, glaube ich, im Moment der einzige Weg, wie wir überhaupt in der Lage sind, Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten, neue zu knüpfen, Lieferketten zu diversifizieren. Das ist ja übrigens auch interessant, nicht? Also einerseits sagen wir müssen asymmetrische Abhängigkeiten reduzieren, was nichts anderes bedeutet, als Lieferzusammenhänge und Wertschöpfungsketten zu diversifizieren. Und gleichzeitig schieben wir aber selbst dem einen Riegel vor und sagen, aber wir stellen hohe Bedingungen sozusagen daran, mit uns Handel zu treiben. Und das erschwert es natürlich, diese asymmetrischen Abhängigkeiten zu reduzieren. Also da, glaube ich, wäre ein bisschen mehr Realpolitik sinnvoll. Und das bedeutet ja nicht, dass man die Werte über Bord wirft. Das verlangt ja keiner. Aber ich glaube, Interessen und Werte sind bei Lichte betrachtet keine Gegensätze, sondern müssen eigentlich immer zusammengedacht werden. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, das hat Helmut Schmidt immer gesagt, auch andere, darüber lässt sich natürlich selbst stark streiten, aber ich denke, anzuerkennen, dass man zunächst einmal mit souveränen Staaten es zu tun hat, die interne Angelegenheiten haben, ist eigentlich der Minimalkonsens, nicht, den wir sozusagen auch im Völkerrecht haben. Also klar, Menschenrechte und so weiter, das darf man nicht kleinreden. Das sind wichtige Bedingungen, aber ich glaube, darüber hinaus müssen wir einfach anerkennen, dass die Welt ist, wie sie ist und dass der Weg zu mehr Einfluss und zur Durchsetzung europäischer Werte darin liegt, kooperationsfähig zu bleiben und Handelsabkommen zu schließen und nicht von vornherein abzuwehren.
Das heißt also konkret, wir bräuchten vor allem Handelsabkommen in den USA, oder?
Ja, das wäre sicherlich ratsam, wenngleich man kennen muss, dass natürlich die USA ihren sicherheitspolitischen Fokus von Europa in den indopazifischen Raum verlegt haben. Also so trivial ist das auch nicht mehr. Ne? Also jetzt möchten wir und jetzt ist unklar, ob die USA noch möchten. Und das ist übrigens ja einer der, ich würde sagen, zwei Elefanten im Raum für Europa, nämlich einmal der China-Taiwan-Konflikt, der Europa nochmal für große Probleme stellen würde, und aber auch die Wiederwahl, die mögliche Wiederwahl von Donald Trump im nächsten Jahr. Nicht? Also das ist der zweite große Elefant im Raum, der, denke ich, nochmal die außenpolitische Situation Europas massiv verändern würde. Also dann reden wir nochmal über eine komplett andere Welt. Und ich bezweifle, dass es gelingen kann, bis dahin sozusagen auch nur in die Nähe, auch nur eine Absichtserklärung zu kommen, die Verhandlungen mit den USA über ein neues Handelsabkommen wieder aufzunehmen.
Was natürlich sehr bedauerlich ist, weil ich meine, letztlich, wenn wir die Weltwirtschaft anschauen, ich glaube, China wird es nicht gehen, wenn die Amerikaner auch schon davor sein. Und ansonsten, wir sehen ja auch gerade die ganzen Bemühungen dieser BRICS-Staaten, der BRICS-Plus-Staaten, neue Zahlungssysteme, sich an China-Russland orientierend und so weiter. Auch die Äußerung, jetzt mal, wenn wir den Lula nehmen aus Brasilien, der ja auch durchaus auf Distanz achtet zu der EU und zu den USA, da stelle ich mir das schon schwierig vor, den Welthandel und die Position jetzt, also da Verträge jetzt nochmal zu machen. Insofern verstehe ich Ihren Vorschlag, aber ich würde wahrscheinlich sagen, also dass da in den nächsten 10 Jahren was passiert, würde mich jetzt sehr stark wundern.
Ja, das sehe ich auch so. Da wird wenig passieren, weil es eben auch bedeutet, also Handelspolitik ist sozusagen Sache Europas. Das ist eine klar europäische Kompetenz. Da müssen wir erstmal innerhalb der Europäischen Union eine Position finden. Das ist für sich genommen schwierig. Und dann natürlich erstmal in Verhandlungen zu treten mit den Handelspartnern ist ebenfalls schwierig, denen auf Augenhöhe ein Angebot zu machen. So, deshalb ist dieser Weg, glaube ich, kein trivialer. Und dann müsste man sich fragen, was sind alternative Wege? Und ich würde immer sagen, wenn es um strategische Souveränität geht in diesen Zeiten, dann sind 3 Dinge wichtig. Einmal die eigene Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Da würde ich sagen, haben wir ein Defizit. Wir sind augenblicklich nicht verteidigungsfähig. Das werden wir sehen, wenn es dazu kommt. Donald Trump sagt, Ukraine interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Also wir sind nicht verteidigungsfähig. Der zweite Teil von Strategiefähigkeit ist aus meiner Sicht Innovationsfähigkeit, also Technologieführerschaft zu haben. Die haben wir nicht. Und der dritte Teil von Strategiefähigkeit ist im Grunde Entscheidungsfähigkeit. Also wir müssen uns strategische Optionen sichern. Da sehe ich uns auch relativ langsam. Also ich sehe nicht, dass wir jetzt von der institutionellen, von der Governance her europäische Entscheidungsfindung sehr viel schneller machen können, als sie derzeit sind.
Gut, dann kommen wir, glaube ich, haben wir Konsens leider Gottes, kommen wir zum zweiten Punkt. Sie fassen es zusammen als einen Punkt, Klima- und Energiepolitik. Ich würde es ganz gerne erstmal trennen. Oder kann man es nicht trennen? Weil ich hätte gesagt, dann überhaupt, ja gut, wir sind jetzt hier als Europäer, wollen wir der große Vorreiter sein im Klimaschutz mit, glaube ich, 12% CO2-Anteil weltweit und schrumpfend. Gleichzeitig haben wir mit sehr hohen Energiekosten zu tun und das ist jetzt eine Folge vom Krieg, aber nicht ausschließlich, sondern auch eine Folge der bereits vorangegangenen Energie- und Klimapolitik. Was steht Ihnen denn davor? Oder ich frage es ketzerischer. Sie haben vorhin gesagt, naja, wir sollten vielleicht in der EU nicht mehr Einstimmigkeitsprinzip haben. Ich muss zugeben, ich hätte mir mal gewünscht, die hätten wir nicht und die Franzosen hätten durchgesetzt, dass wir die Atomkraftwerke nicht abschalten können.
Ja, das ist so, nicht? Also wir haben das Problem, über das wir schon gesprochen haben. Wir haben im Grunde heterogene Präferenzen, auch nationale Präferenzen, und darüber müssen wir sozusagen Einvernehmen herstellen, und das passiert auf dem Verhandlungswege in Europa und das macht uns langsam. Das ist der Stand, und wenn Sie über Klimapolitik reden, klar, eine europäische Deindustrialisierung ist möglich, aber global sinnlos, nicht? Also das bringt uns sozusagen klimapolitisch nicht weiter, wenn Europa sich deindustrialisiert. Das heißt, wir können europäische Klimapolitik eigentlich nur zusammendenken mit globaler Wettbewerbsfähigkeit und europäischer Energiepolitik. Das getrennt voneinander zu betrachten, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es eben uns selbst bestraft, aber dem globalen Klimaschutz im Grunde einen Bärendienst erweist, weil sich Industrie sozusagen verlagert und mit ihr die Emissionen. Damit wäre nichts gewonnen. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Anstrengungen zwingend kombinieren mit dem Versuch, mit der Gründung von Klimaclubs, mit globalen Abkommen. Idealerweise hätten wir natürlich einen globalen Emissionshandel, den werden wir nicht bekommen. Die Amerikaner sind eher für CO2-Steuern als für Emissionshandel. Also das wird schwierig. Aber wir können eigentlich europäischen Klimaschutz nicht ohne globale Wettbewerbsfähigkeit und auch europäische Energiepolitik denken.
Da muss ich trotzdem mal, was Sie sagen, verstehe ich. Aber wenn ich mir Ihre Unterlage anschaue, also hier ganz konkret Abbildung 12 in auf Seite 49, da geht es ja um Handlungsfelder im Bereich der Klima- und Energiepolitik. Da sagen Sie Versorgungssicherheit, okay, es soll einen Energiebinnenmarkt geben, Energieinfrastruktur, damit meinen Sie die Leitungen zwischen den Ländern, dass man quasi leichter Strom von Deutschland schieben kann, sage ich jetzt mal in meinen einfachen Worten. Dann geht es um Energiepreise, da sprechen Sie von Energieeffizienz, da würde natürlich sofort der Habeck Juhu schreien, das neue Gesetz, was er da verabschiedet wird zur Energieeffizienz, wo Kollege Fuß aber meinte, das ist eigentlich ein Programm zum Thema Zwangsenergiesparen mit erheblich negativen Wirkungen für die deutsche Wirtschaft. Da hat er da Zahlen ausgerechnet von über 12% Verlust an Produktion. Ganz groß, der größte ist Dekarbonisierung, was ja eigentlich ein Ziel ist und kein Weg, würde ich jetzt mal sagen. Und dann natürlich Klimanachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Anpassung Klimawandel. Anpassung Klimawandel macht man einen Haken dran, sollte man viel mehr machen. Erneuerbare Energien fein, aber ich habe jetzt, gebe Wund und Wund zu, ich habe mich gewundert, dass Sie gesagt haben, naja, Ausbau Atomkraft in Polen, in Frankreich, in anderen Mitgliedsländern, Schweden hat es auch gerade beschlossen. Also meine These wäre jetzt, dass eigentlich gerade unsere Klima- und Energiepolitik in den letzten paar Jahren dazu beigetragen hat, dass wir gegenüber den USA und anderen zurückgefallen sind. Und wenn wir so weitermachen, werden wir noch beschleunigt zurückfallen. Und nochmal, ich bin kein Klimawandelleugner. Ich sage nicht, man sollte nichts tun. Ich glaube halt nur, der Weg, den wir gehen, ist unglaublich teuer. Und auch Sie haben das Wort der Deindustrialisierung in den Mund genommen.
Ja, so wie wir es im Moment machen, ist es in der Tat teuer. Das ist keine Frage. Und so wird das auch nicht funktionieren. So werden wir erleben, dass wir eine europäische Deindustrialisierung, das ist ein großes Wort, nicht? Und das ist dann so ein Gespenst, das gerade umgeht. Und man mag das für übertrieben oder gerechtfertigt halten. Aber Fakt ist, glaube ich, oder man muss erkennen, dass die industrielle Transformation zur Klimaneutralität in Europa, in Deutschland, an einem kritischen Punkt steht. Das ist völlig klar. Also Investitionen fließen bereits ab. Standortentscheidungen werden gegen Deutschland und Europa zunehmend getroffen. Und das hat natürlich mit den hohen Energiepreisen zu tun. Wir sehen das insbesondere bei der energieintensiven Industrie, die mehr und mehr entscheidet, eben nicht in Europa zu produzieren. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass die chemische Industrie, die Stahlindustrie, andere Grundstoffindustrien natürlich für industrielle Resilienz schon eine Bedeutung haben, dann sind das klare Anzeichen, dass die industrielle Basis in Deutschland und Europa schwächer und schwächer wird. Und das hat etwas mit Klima- und Energiepolitik zu tun. Keine Frage. Wir sind dazu zu spät dran. Die Maßnahmen sind wenig konsistent zueinander. Und das müssen wir dringend abstellen, damit die Energiepolitik, die hohen Energiepreise, die um ein Vielfaches, wir reden hier nicht um wenige Prozente, sondern um ein Vielfaches höher sind als in den USA und anderswo, eben standortentscheidend sind, und zwar gegen Europa.
Ja, da haben wir Konsens. Da wäre meine Frage nur, ob Sie da vielleicht in der Studie ein bisschen zu zurückhaltend sind. Weil wie gesagt, es sind so, kann die Punkte nachvollziehen. Da sagen Sie, okay, wir sollten gemeinsam Gas einkaufen und wir sollten hier Abhängigkeiten reduzieren. Aber ich glaube, das Grundproblem ist doch, dass man eigentlich mal wirklich sagen müsste, wir brauchen eigentlich einen Neustart bei der ganzen Energiepolitik. Weil die Schlagwörter sind richtig. Ich würde halt persönlich Atomkraft vermissen, aber das ist ein Randaspekt. Aber nehmen wir mal an jetzt, Frau von der Leyen langweilt sich, hört unseren Podcast und sagt, Mensch, die haben sich so nett unterhalten, die lade ich jetzt mal ein. Und wir kriegen eine Stunde bei ihr. Was würden wir denn wirklich sagen, was er machen soll? Weil so würde sie doch sagen, das machen wir doch alles hier. Binnenmarkt arbeiten wir, Infrastruktur arbeiten wir machen das und wir arbeiten am neuen Preismodell. Wir wollen jetzt hier Gebäude, Energieeffizienz, schönes Beispiel. Wir wollen jetzt ja, dass alle Gebäude in der EU saniert werden müssen. Mit übrigens massiven Wirkungen auf die Werte dieser Immobilien. Da gibt es ja auch schon Berechnungen zu. Ich meine, was würden wir ihr denn sagen? Weil bei dem hier würdest du sagen, mach gleich alles, vielen Dank fürs Kommen und guten Heimflug.
Man kann versuchen, Knappheit, ökonomische Knappheit umzuverteilen. Das ist das, was wir gerade tun. Und ich denke, der wesentliche Schlüssel, der einzige Schlüssel eigentlich, Knappheit auszulösen ist sozusagen von der Angebotsseite her, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Und das ist die eigentliche Aufgabe. Wir können jetzt über Industriestrompreis reden, wir können über Heizungsgesetze, Gebäude, Energiegesetze reden. Am Ende sind alles das Maßnahmen zur Umverteilung der Knappheit. Aber es sind keine Maßnahmen, die zur Überwindung dieser Knappheit führen. Und wir brauchen eine massive Energieangebotsausweitung, damit wir industriell wettbewerbsfähig bleiben. Denn sonst führt ein Industriestrompreis natürlich zu einer Dauersubventionierung, zu Interventionsspiralen. Das eine zieht das andere nach sich und so werden wir nie rauskommen. Und das ist mein Punkt, den wir ja am Anfang schon hatten. Am Ende kommt es über alle Regulierung und politische Instrumente darauf an, dass wir die Fundamentalfaktoren stärken. Und in diesem Fall ist es eben das Angebot an Energie. Und jetzt kann man sagen, wir brauchen Wind und Sonne. Dafür brauchen wir natürlich einen Ausbau der Netze in Europa. Das ist ganz, ganz wesentlich. Oder wie Sie das vorschlagen, wir müssen zurück zur Atomenergie. Was heißt zurück? Es gibt neue Reaktoren, neue Technologien. Das wäre also vielleicht auch ein sozusagen in die Zukunft neuer Generation von Kraftwerken, das wäre schon denkbar, aber das ist natürlich eine politische Grundsatzentscheidung, die ich mir als Ökonom jetzt nicht anmaße. Deshalb steht das da auch nicht drin, sondern steht relativ abstrakt drin, was sind die Instrumente und wir müssen eben letztlich eine Ausweitung des Energieangebotes erreichen, damit wir wettbewerbsfähig werden.
Gut, aber eng damit zusammenhängt ein anderer Punkt, den Sie auch in der Studie haben, nämlich das Thema Rohstoffpolitik. Weil Sie haben ja richtigerweise aufgezeigt, was die EU selber auch schon weiß, dass wir hier im hohen Maße abhängig sind bei den wichtigen Rohstoffen für die Transformation auch eben von Staaten wie dem Kongo, wo jetzt nicht gerade unsere Menschenrechtsstandards gelten, oder von China eben. Und dann sagen Sie auch, okay, wir sollten hier diversifizieren. Das könnte einen Schritt zurückgehen, können sagen, wenn wir aber hingehen würden, würden sagen, wir machen eine rationalere Energie- und Klimapolitik, dann würde auch unsere Anfälligkeit bezüglich der Rohstoffe etwas abnehmen. Klar, ich meine, einen Halbleiter und Gallium und so weiter braucht man trotzdem, aber es würde im Prinzip da die Abhängigkeit senken. Was ist Ihre Sicht auf das Thema kritische Rohstoffe? Warum ist es kritisch ein Problem für Europa und was sollte die EU Ihrer Meinung nach tun?
Kritisch ist es aus zwei Gründen. Kritisch ist es deshalb, weil sie entscheidend sind für ganz viele Wertschöpfungsketten. Also sie stehen ganz am Anfang und ohne diese kritischen Rohstoffe könnten wir im Grunde ganz vieles nicht produzieren. Das ist der eine Aspekt von kritisch. Und der zweite ist, dass wir im Grunde kaum eigene Vorkommen und eigene Zugänge haben, sondern vieles läuft, das haben Sie im Grunde schon angedeutet, über China, die sehr strategisch, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, eigentlich diese Zugänge zu kritischen Rohstoffen sich gesichert haben. Bekannt ist das im Verhältnis zu Afrika, aber das gilt übrigens mehr und mehr auch für Südamerika. Seltene Erden, andere Dinge. Und es ist eigentlich kaum noch möglich, für Europa sozusagen Zugang zu bekommen zu kritischen Rohstoffen, ohne irgendwie auch mit China zu verhandeln. Und das ist der Punkt, an dem wir stehen. Also wir haben, wie gesagt, nochmal, wir haben das Außenverhältnis Europas zu wenig betrachtet. Wir haben uns eigentlich in den letzten 30 Jahren nur um uns selbst gekümmert und haben dieses strategische Defizit über die Jahre kumuliert. Und da stehen wir nun. Und es ist eben, gibt keinen einfachen Weg, dieses strategische Defizit aufzulösen. Wir können das nur stückweise tun, aber wir müssen es jetzt tun. Wir müssen jetzt anfangen und wir müssen es schnell tun. Das ist völlig klar. Und eine Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren, das eine solche strategische und asymmetrische Abhängigkeit bedeutet, ist Diversifizierung. Darüber haben wir auch gesprochen. Wir brauchen Handelsabkommen. Wir müssen vielleicht auch in der Technologiewahl flexibler werden. Wir dürfen eben, wie Sie das gesagt haben, wenn wir sozusagen in den Verhandlungen Werte für unverhandelbar erklären und bestimmte Technologien für unverhandelbar erklären, dann steigen eben die Verhandlungskosten der Nicht-Einigung, würden wir jetzt spieltheoretisch sagen, und dann wird es eben schwierig. Ne? Und das heißt, wir sind in einem vielfachen Dilemma und irgendetwas müssen wir aufgeben. Ne? Also wir haben uns in die Situation gebracht und stellen fest, dass es jetzt keinen bequemen Ausweg mehr gibt aus dieser Situation. Und deshalb dürfen wir in der Wahl der Mittel jetzt auch nicht zu wählerisch sein, nicht? Denn so viele Optionen haben wir leider nicht mehr.
Das führt mich zur Frage, ob das nicht auch ein bisschen erklärt, warum vielleicht doch eine Spaltung zwischen den USA und der EU sichtbar wird mit Blick auf China. Ich meine, wir wissen, als Macron in China war, hat er sich vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber es klang also ein bisschen so nach dem Motto, naja, also wir sehen es mit Taiwan nicht ganz so kritisch wie die Amerikaner, also so sinngemäß. Ist das vielleicht so, weil die Amerikaner mehr Unabhängigkeit haben von China und schneller sind in den Bereichen, wo sie abhängig sind, sich zu emanzipieren und wir die Kraft nicht haben? Also hat China eigentlich jetzt schon dahingehend gewonnen, dass es quasi die EU und die USA auseinanderdividieren konnte?
Ja, das ist mindestens mal ein Teilerfolg für China zu sagen, eine mögliche Sanktionsallianz gegen China würde auf jeden Fall Risse bekommen. Und das macht mich aber, dieses Argument würde mich aber skeptisch machen, auch an der Stelle von Macron. Denn man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass ein China-Taiwan-Konflikt kein europäischer ist. Denn die Amerikaner würden doch mit sehr harten Sanktionen, wenn nicht sogar mit deutlich anderen Mitteln, dagegen vorgehen. Und niemand in Europa kann doch ernsthaft glauben, dass dann, nämlich wenn die USA harte Sanktionen gegen China erlassen, Europa sich einfach davonstehlen kann. Das wird doch bei dieser sicherheitspolitischen Lage, die wir in Europa haben, und wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine bleibt am Leben, weil wesentlich die Amerikaner Waffen liefern, können wir doch nicht ernsthaft glauben, wir könnten uns sozusagen aus dieser Allianz gegen China in diesem Sanktionsfall gegenüber den USA abkoppeln. Das wird nicht funktionieren. Deshalb glaube ich, sind hier die geostrategischen Abhängigkeiten zwischen Europa und den USA und die sicherheitspolitischen Abhängigkeiten viel größer. Auch das zeigt nochmal diese vielfältigen Zielkonflikte und Trade-offs, die wir aufgebaut haben. Also wir haben in alle Richtungen Abhängigkeiten aufgebaut, sicherheitspolitisch, ökonomisch, außenpolitisch, die uns im Grunde kaum noch handlungsfähig machen. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Interpretation von Souveränität, nämlich autonome Handlungsfähigkeit zu haben. Und die haben wir eben nicht. Und deshalb sind wir in allen Richtungen im Grunde diesen Dilemmata ausgesetzt.
Und jetzt addieren wir dazu noch die Technologie. Ich meine, ich habe einen Podcast mit einem Gründer von einem sehr erfolgreichen Startup gesprochen, Folge 200. Und er hat davor auch erzählt, auch in dem Podcast erzählt, dass halt das Problem ist, dass die EU eben eher reguliert und zum Beispiel Datenschutzanforderungen so hoch sind, Stichwort DSGVO, dass er im Prinzip gesagt hat, eigentlich ist das ein Tool, was die großen internationalen Konzerne von Meta bis Apple und Amazon begünstigt, weil denen haben wir die Daten schon gegeben und jeder Mittelständler, der irgendwelche Daten erheben möchte, der kann das alles gar nicht und muss 45 Fragen beantworten und so weiter und so fort. Also ich meine, das ist ein Beispiel, aber technologisch sind wir ja auch nicht mehr in der ersten Liga. Ich meine, da ist immer die Frage, Platz 1 oder Platz 2 ist USA oder China. Dann kommen wir. Ich meine, erstens stimmt dieses Assessment aus Ihrer Sicht, weil Sie haben es als eine Herausforderung angeführt. Darum gehe ich davon aus, ja. Die Frage ist natürlich, was sollte man dann tun, um das zu ändern?
Ich glaube, auch hier müssen wir anerkennen, dass in den letzten Jahrzehnten technologischer Fortschritt anders abgelaufen ist. Also ich sage mal, die Produktionsfunktion von technischem Fortschritt war eine andere als jetzt. Wir haben es in der Vergangenheit doch eher mit inkrementellen Innovationen, mit einer allmählichen technologischen Entwicklung und technischem Fortschritt zu tun gehabt. Und das hat im Grunde diese industrielle Logik von technischem Fortschritt, die konnten wir noch ganz gut mitgehen. Aber jetzt sehen wir doch, dass eher disruptive Technologien die entscheidenden Zukunftstechnologien sind. Das heißt, wir reden hier über sogenannte Sprunginnovationen. Man mag diesen Begriff mögen oder auch nicht, aber es sind eher disruptive Technologien, die schnell sich entwickeln, die Geschäftsmodelle von Grund auf verändern. Und das ist so ein bisschen gegen unsere Mentalität. Also wir haben im Wesentlichen eine Bank- und Kreditfinanzierung selbst von F&E-Investitionen, von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Wir haben einen relativ schwachen Transfer aus der immer noch guten Grundlagenforschung in Deutschland und Europa in die industrielle Praxis. Es ist immer noch verpönt, wenn man sozusagen die Fronten oder die Seiten wechselt. Das heißt, wir haben von der Mentalität, eigentlich sind wir nicht vorbereitet für solche Sprunginnovationen und disruptiven Technologien. Risikokapital wird nicht zur Verfügung gestellt. Wir haben nicht den unternehmerischen Mut, das vielleicht zu tun und so weiter. Wir haben vielleicht auch in der ganz großen Spitze nicht die Fachkräfte. Ich war neulich, habe einen Freund in Montecito besucht, der hat hier in Deutschland tatsächlich ein Startup sehr, sehr groß gemacht und ist dann in die USA gezogen und ich habe ihn gefragt, was unterscheidet denn eigentlich in der Spitze die USA von Europa und hat gesagt, natürlich das Risikokapital, natürlich die Regulierungsfreiheit, die relative in den USA und zum Dritten aber auch die extreme Kompetenz in der Spitze. Und wir müssen eigentlich technologische Eliten auch in Europa wieder stärker zurückholen. Das ist aber schwierig, weil im Grunde die Attraktivität Europas für die Entwicklung von neuen Technologien, für die Marktreife von neuen Technologien im Grunde nicht gut ist im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja gut, Sie haben es aufgeführt, das ist ein EU-Thema, aber eigentlich könnten die Länder ja auch sehr viel tun, weil die Frage ist ja, müssen wir das auf EU-Ebene tun oder ist es einfach eine Hausaufgabe, dass Deutschland mehr tun könnte alleine?
Naja, das ist ein anderes sozusagen Hemmnis, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist das europäische Beihilferecht, nicht? Also wir können gar nicht sozusagen bestimmte Technologien einseitig fördern, sondern das europäische Beihilferecht verbietet das im Grunde. Jetzt gibt es eine Aufweichung, auch im Zuge des Net Zero Industry Acts. Also auch da ist vorgesehen, dass wir in Zukunft bestimmte Technologien stärker fördern können. Jetzt sagen die kleineren Mitgliedstaaten, naja, das ist doch klar, wohin, welche Länder sozusagen dann diese Technologien entwickeln. Die fürchten also, dass durch die Aufweichung des Beihilferechts im Grunde eine Spaltung auch des europäischen Binnenmarkts oder eine Fragmentierung des Binnenmarkts bekommen. Das ist ein anderes Problem, nicht? Wir haben diese Projects of Special Interest in Europa, also bestimmte Technologien dürfen wir auch beihilferechtlich fördern, das geht schon. Aber im Grunde ist dieses Beihilferecht, hat uns das industriepolitisch und auch technologiepolitisch eigentlich davon abgehalten, Alleingänge zu machen. Das kann man jetzt gut finden, aber vom Ergebnis her müssen wir feststellen, dass eigentlich kein Land in Europa, auch die Franzosen nicht, die haben es versucht mit der künstlichen Intelligenz, eigentlich heute führend sind.
Ja gut, da habe ich mal gelesen, mal künstliche Intelligenz setzt natürlich voraus, dass sie auch entsprechende qualifizierte Mitarbeiter haben. Und da gibt es ja ganze Studien bezüglich der mathematischen Leistungsfähigkeit von Schülern, wo ja die Staaten der EU, Frankreich, Deutschland weit abgeschlagen sind gegenüber ja selbst Großbritannien, aber natürlich auch vor allem in asiatischen Ländern. Also ich glaube, letztlich braucht man einen hohen Anteil von Leuten, die gute Mathe sind, als Voraussetzung für genau diese ganzen Hightech-Dinger, wo wir bei dem Bildungsthema wieder sind. Also ich höre das schon, und bei den Franzosen haben wir immer Industriepolitik betrieben. Ich würde nicht jetzt sagen, dass es das Vorbild sein sollte. Ich glaube, es geht doch schon sehr viel um Rahmenbedingungen. Und ich meine, Sie haben ja, schreiben auch auf, hier, okay, stärkere Anreize zur Bereitstellung von privatem Venture Capital. Klar, das setzt natürlich auch voraus, dass wir eben die Kapitalmärkte anders machen, dass eben die Versicherungen zum Beispiel eben auch statt nur in Staatsanleihen eben auch Venture Capital investieren dürften. Also das sind so Rahmenbedingungen, die man ändern könnte, ohne dass man jetzt gleich in beihilferechtliche Probleme läuft.
Das stimmt, absolut. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Das darf auch für die Politik keine Ausrede sein. Das sind alles im Grunde im Vergleich zu dem, was man hätte tun können, Hemmnisse, aber es sind relative Randerscheinungen. Also ich glaube, es wäre schon möglich gewesen, auch in Europa, auch in Deutschland, eine andere Politik zu machen. Und ich glaube, und das wird ja deutlich, wenn man uns zuhört, es geht eben auch um Komplementaritäten. Also nur das eine zu tun, hilft natürlich nicht, sondern es geht um das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren. Nur Risikokapital bereitzustellen, ohne die Talente hier zu haben, die dann auch noch hier bleiben müssen, weil die ja sozusagen besonders mobil sind. Das heißt, die können sich aussuchen, wo sie ihr Talent dann in Innovation übersetzen, bringt nichts, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen, eine Komplementarität von verschiedenen Faktoren. Und das ist für Politik manchmal schwer zu verstehen. Also neben der zeitlichen Dimension, dass etwas einen gewissen Vorlauf braucht, weil es nicht von heute auf morgen geht, ist der zweite Umstand, den Politik manchmal nicht so richtig versteht, ist, dass es darum geht, bestimmte Entwicklungen auch zu hebeln, nicht? Also verschiedene Faktoren gleichzeitig in Gang zu setzen und zu befördern, damit am Ende das Zusammenspiel bestimmte synergetische Effekte auslöst.
Das verstehe ich. Und jetzt haben wir ja viel gesprochen über die Möglichkeit, was zu tun und so weiter. Und ich möchte jetzt noch ein Problem einführen in unsere Diskussion, das Sie in Ihrer Studie auch drin haben. Habe ich extra nicht am Anfang getan, weil wir wollen Sie nicht eine Euro-Diskussion machen, aber wir müssen natürlich auch über den Euro sprechen. Weil in der Studie heißt es so schön, der Euro als politische Handelsrestriktion. Das klingt natürlich erst einmal, wir müssen erklären, was Sie damit meinen. Aber es klingt natürlich eigentlich so nach dem Motto, naja, da ist es im Prinzip so, wir müssen uns ein bisschen daran an dem Euro orientieren. Ich würde kritisch sagen, ich glaube, rückblickend gesehen wissen wir alle, es wäre besser gewesen, wenn wir hätten ihn nicht eingeführt. Jetzt haben wir ihn und die Frage ist natürlich, Also jetzt haben wir da nicht zum einen einen Erklärungsfaktor auch für die letzten 10 Jahre, die nicht so gelaufen sind relativ zu den USA. Erste Frage. Und zweite Frage, müssen wir die Eurozone nicht reformieren, um überhaupt die EU wieder flott zu kriegen?
Ja, ich glaube, es gibt einen institutionellen Zusammenhang zwischen der Stärke der Europäischen Währungsunion und der Europäischen Union. Alle wesentlichen Länder der Europäischen Union sind zugleich Mitglied der Europäischen Währungsunion. Das heißt, die Stabilität der einen kann man ohne die Stabilität der anderen eigentlich nicht sinnvoll denken. Und natürlich ist der Stabilitätszusammenhang, der politische Stabilitätszusammenhang in der Europäischen Währungsunion viel, viel enger. Also wir haben dort ein viel größeres Erfordernis des Zusammenspiels von Fiskal- und Geldpolitik beispielsweise, von Reformen, von Strukturpolitik, damit wir eben diese gemeinsame Währung mit Mühe und Not eben stabil halten. Das heißt, ich würde immer sagen, dieser Stabilitätszusammenhang der Europäischen Währungsunion, des Euro, externalisiert sich immer sozusagen auf die Europäische Union und stellt damit für die Europäische Union selbst auch eine zusätzliche politische Restriktion dar. Denn der Kollaps der Währungsunion würde immer natürlich auch externe Effekte, Stabilitätseffekte auf die Europäische Union haben. Ist es gut, dass wir den Euro haben? Sie sagen, es wäre besser, wir hätten ihn nicht eingeführt. Ja, es gibt Gründe, das so zu sehen, keine Frage. Wenn wir uns allerdings die geopolitische Bedeutung von Währung anschauen, dann sehen wir, dass gerade ein Begriff kursiert, nämlich der Begriff der De-Dollarization, also der Versuch, den Dollar als maßgebliche Reservewährung abzulösen, ganz klare geopolitische Ziele verfolgt. Der Chinesen, aber auch anderer Länder, die wollen sozusagen, dass der Dollar die Rolle als dominante Währung verliert. Und das ist etwas, was sehr stark geostrategisch betrieben wird. Unglücklicherweise konnte der Euro aber die Bedeutung als Reservewährung nicht erhöhen. Also jede Hoffnung, dass der Euro sozusagen die etwas schwere Position des Dollars einnehmen könnte, ist eigentlich verflogen. Es gibt ein interessantes Papier von Barry Eichengreen aus dem letzten Jahr, glaube ich, das Papier hat gezeigt, dass der Euro im Grunde als Reservewährung in den letzten 10 Jahren kaum an Bedeutung gewonnen hat. Das Ergebnis überrascht natürlich auch nicht. Aber dennoch glaube ich, dass Währung als sogenannte, sage ich mal, Weaponization, wie wir das nennen, also die Abhängigkeit, eine ökonomische Abhängigkeit als Waffe einzusetzen, da Währung auch eine Rolle spielt. Und deshalb glaube ich, ist die Stärkung des Euro auch über Reformen, und wir reden über Reformen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, eine wesentliche Stellgröße, den Einfluss Europas in der Welt auch zu sichern.
Ja gut, aber jetzt haben wir natürlich, fassen wir mal zusammen. Wir haben also einen Kontinent, der in den letzten 20 Jahren die selbstgesteckten Ziele bei weitem nicht erreicht hat. Weder im Wachstum, Wohlstandsschaffung, Bildung, Innovationskraft, Universitäten, F&E-Ausgaben etc. Wir gemeinsam haben jetzt in dem Gespräch ein kritisches Bild über den Zustand gemalt. Wie gesagt, ich habe kritischer gefragt, als Sie geschrieben haben in Ihrer Studie. Wir haben aufgezeigt Handlungsbereiche, wo was getan werden muss. Bei jedem Gespräch, bei jedem Teil haben Sie eigentlich immer gesagt, wir kommen von hinten, also Rohstoffe kommen von hinten. Oh ja, und Handelsverträge, naja, die Amerikaner wollen eigentlich gar nicht mehr mit uns, die gucken nach Asien. Also es war immer so, es war so der Wunsch, dass das müsste getan werden. Und eigentlich haben sie mir immer gesagt, wir sind spät dran, alles ein bisschen schwierig.
Wir sind in der Defensive. Wir sind in allen wesentlichen Feldern sind wir in der Defensive. Das ist keine Frage.
So, darüber hinaus haben wir noch eine EU, wo nicht klar ist, wo sie hin soll, weil es unterschiedliche Vorstellungen der Mitgliedsvölker, sage ich erstmal, gibt. Das ist ja nicht nur der politischen Repräsentanten. Sie haben geschrieben, am Scheideweg. Die Frage ist, hat die EU überhaupt die Kraft, in den richtigen Weg zu gehen?
Das ist eine
gemeine Frage, ich gebe es zu.
Ja, das ist eine große Frage und ich will zugeben, dass mich gerade in den letzten Tagen diese Frage sehr umgetrieben hat, weil ich nicht erkenne, dass es in den nächsten Jahren anders werden könnte, weil ich mich frage, was kann jetzt sozusagen die Erkenntnislage, dass wir in der Defensive sind, noch weiter verschärfen. Also es ist ja seit Jahren klar und es ist seit Jahren nichts passiert. Also worin soll die Hoffnung liegen, dass es jetzt in den nächsten Jahren anders wird? Also Sie sehen, ich bin gerade dabei, so ein bisschen mich zu fragen, ist es noch begründet, große Hoffnung zu haben? Denn es gäbe ja seit vielen Jahren Anlass dazu, die Dinge anders zu machen, politisch anders zu agieren. ich will es vielleicht so sagen, es kommt wie im Leben eines einzelnen Menschen, glaube ich, auch im Moment darauf an, die wichtigen Dinge stark zu machen. Und ich glaube, es gibt, wenn wir uns die Geschichte der Industrie und des Handels anschauen, der wirtschaftlichen Entwicklung, gibt es im Grunde zwei, sage ich mal, strategische Assets, die immer sozusagen hegemoniale Macht bedeutet haben. Das eine ist Technologieführerschaft. Warum? Weil Technologieführerschaft selbst natürlich eine Ursache von Wohlstand ist, von Fortschritt ist, aber ein Land auch in die Lage versetzt, Standards zu setzen. Und über Standards, wissen wir, können wir Märkte erschließen, können wir Handel betreiben, können wir exportieren, können wir importieren. Das war im Grunde natürlich auch die große Stärke Deutschlands. Wir waren seit Ende des 20. Jahrhunderts in der Lage, über Technologieführerschaft Standards zu setzen und haben uns dadurch in die Lage gebracht, sozusagen Märkte zu erschließen, Exportmärkte zu erschließen. Und diese Fähigkeit hat Europa verloren, hat auch Deutschland verloren. Also an der Technologieführerschaft hängt sozusagen die Fähigkeit, Standards zu setzen und damit eben auch handelspolitisch bedeutsam zu sein. Und das Zweite ist, das hängt damit zusammen, ist die Offenheit. Ich glaube, das Schlimmste, was wir tun können in Europa, wäre jetzt uns nach innen wenden und sagen, wir müssen, wie viele das sagen, wir müssen autarker werden. Das wäre aus meiner Sicht industriell sozusagen eine völlige Katastrophe. Wir werden niemals das, was im Moment mehrere hundert Millionen Chinesen für uns an Vorleistung produzieren, in Europa selbst produzieren. Völlig, völlig ausgeschlossen. Das wäre verbunden mit einem wahnsinnigen Wohlfahrtsverlust. Deshalb gibt es für mich zwei strategische Assets, und das ist die Offenheit, die Europa sich bewahren muss, und die Technologieführerschaft. Das sind die beiden überragend wichtigen Fundamentalfaktoren für die nächsten 30, 40 Jahre.
Ja, ich würde sagen, bei Technologieführerschaft würde ich sagen, sie erstmal wieder bekommen in einigen Gebieten. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Professor Vöbel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es ist zwar jetzt ein trübes Fazit am Ende auch von Ihnen gewesen, aber ich glaube, das Wichtige ist ja Erkenntnis, und Erkenntnis kann Veränderungen bringen. Und Sie haben gesagt, nach dem Motto, naja, eigentlich die Erkenntnis hätte schon längst da sein können, die Veränderung hätte schon längst da sein können, haben wir Konsens, aber lassen Sie uns die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht kommt die Erkenntnis jetzt ja doch in den nächsten paar Monaten. Es gibt ja demnächst Wahlkampf, nicht europäischen. Vielleicht nutzt die Parteien es auch dazu, um zu sagen, lass uns mal hier richtige Reformen machen. Das wäre doch super.
Absolut. Und wir sind ja in Wahrheit, deshalb sind wir vielleicht auch so kritisch mit Europa, sehr starke Befürworter. Also ich will das jedenfalls für mich sagen. Und wir haben die europäische Aufklärung, nicht? Also was für ein Durchbruch war das, auch industriell. Es gab jemanden, der hat mal gesagt, die Industrialisierung war nur möglich, weil es vorher die Aufklärung gegeben hat. Die hat in Europa stattgefunden. Wir reden jetzt über neue Technologien, künstliche Intelligenz und so weiter. Vielleicht kann man in diesem Sinne sagen, wir brauchen vielleicht auch eine neue Aufklärung für das neue Technologiezeitalter. Und ich glaube daran, dass Europa eigentlich vom Gesellschaftsmodell her, von der Diversität her, wenn man in Europa rumreist, kann man doch nur ins Schwärmen geraten eigentlich, alles haben, alles mitbringen, um ein attraktives Land zu sein für Investitionen, für Talente und so weiter. Also manchmal frage ich mich, warum tun wir es nicht einfach, wo es doch so offensichtlich ist, dass Europa ein wunderbar attraktives Land sein könnte. Auch ist, immer noch ist.
Das ist es, da haben wir ganz großen Konsens. Ich bin ja auch noch hier, habe ich ganz großen Konsens mit Ihnen, und ich betone auch, ich glaube nicht, dass man, wenn man kritisch sich mit der EU beschäftigt, dass das gleichzusetzen ist mit einem EU-Gegner. Ich glaube, die Leute, die Feedback geben und sagen, das Essen war es aber nicht gut im Restaurant oder ich habe schon besser geschlafen im Hotel, das sind eigentlich die besseren Gäste. Und gleichermaßen würde ich sagen, wir sind vielleicht die besseren Europäer, indem wir sagen, wir sprechen die Probleme an. Zumindest, glaube ich, haben wir das heute in dem Gespräch gemeinsam getan.
Das denke ich auch.
Professor Vöbel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, und ich bin sicher, bei einem anderen Thema werden wir uns mal wiederhören.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Schelte.
Was sollte man für ein Fazit ziehen? Das Gespräch mit Professor Vöbel war klar und ernüchternd. Ich glaube, ich wiederhole mich, es ist höchste Zeit, dass die EU der unbequemen Tatsache entgegentritt, dass die heutige Struktur und die heutigen politischen Prioritäten nicht geeignet sind, um die Zukunft zu gewinnen. Dazu gehört übrigens auch, dass man Kritiker der EU nicht als Europafeinde diffamieren sollte. Im Gegenteil, konstruktive Kritiker sind die ehrlicheren Freunde als jene, die jede Art von Kritik tabuisieren. bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören in dieser Folge von BTO Refresh zu danken. Wie immer freue ich mich auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dann, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.